Saint Thomas, 14. August 1853, Nummer 15. Liebe Mutter, am 10. Juli schrieb ich dir zuletzt von Ciudad Bolivar, Angostura, am Orinoco, indem ich dir meine Reise dahin schilderte. Ich blieb bis zum 20. Juli in Angostura und trat dann meine Rückreise an. Unterwegs auf der See begegnete uns am 2. August das Schiff, welches Briefe für mich an Bord hatte und welches ich noch in Demerara vorzufinden hoffte. Da es schon Abend war und die See ziemlich hoch ging, so konnten wir das Fahrzeug nicht ansprechen, und ich musste daher mit großem Leidwesen meine Briefe denselben Weg hinaufreisen sehen, den ich eben herunterkam. Da jene Post wahrscheinlich auch einige Zeilen von dir enthielt, so befinde ich mich leider nun ohne Nachrichten von dir. Ich hoffe aber, dass es dir ferner wohl ergangen ist. Natürlich kommen mir jene Briefe nun erst in einem Monat 6 Wochen zu. Mein eben erwähntes Schreiben vom 10. Juli ging nicht, wie im Briefe bemerkt, über Demerara zu Wasser, sondern via Caracas zu Lande. Da die dortige Gegend gerade in Revolution war, so ist es leicht möglich, dass auch mein Brief etwas verzögert angelangt ist. Am 20. Juli reiste ich also von Angostura ab und fuhr den Orinoco hinab bis nach einem kleinen Orte, Puerto de las Tablas genannt. Nur eine Tagereise unterhalb Angostura. Dort wurde unser Schiff mit Ochsen beladen, welches uns 5 Tage lang aufhielt. Diese Zwischenzeit benutzte ich zu einer Reise ins Land hinein, nach dem kleinen Städtchen Upata. Mein Begleiter war ein alter Spanier, mager und hager, einen spitzen, schwarzen Filzhut auf dem Kopf, der noch dazu von einem roten Tuch umwunden. Er trug gegen den Regen einen langen schwarzen Mantel und an der Seite einen langen Degen. Er ritt auf einem sehr hohen Pferde, und die ganze Reitergestalt erinnerte mich halb an Don Quixote, halb an den alten Tilly. Unser Führer war ein Indianer vom Stamme der Arawaks. Anfangs ging unser Weg durch einen Teil jener großen Savannen, welche spärlich mit Gras und Büschen bewachsen und ausgetrockneten Meeren ähnlich vom Orinoco aus sich viele Tagereisen ins Land hinein erstreckten. Gegen Abend erreichten wir aber ein waldiges Gebirge und passierten ein verlassenes Dorf, San Felix, welches von den spanischen Missionaren früherer Zeiten gebaut wurde, aber bei dem Unabhängigkeitskriege von Venezuela in Trümmer ging. Die Mauern einer schönen Kirche und anderer Gebäude ragten aus den Bäumen und Schlingpflanzen, welche längst alle Zivilisation wieder überwuchert haben. Da wurde es Nacht, und einer jener großen tropischen Regen nahm einen Anfang, der nun mehrere Stunden lang anhielt und bald den ganzen Wald mit Wasser erfüllte. Die Dunkelheit war so groß, dass wir uns allein auf unsere Pferde verlassen mussten, die gut aushielten und uns gegen Mitternacht bis zu einer Hütte jenseits des Waldes brachten. Ich begreife noch nicht, wie wir jenen Ritt zurücklegten. Von oben Regen wie mit Dachziegeln, von allen Seiten Bäche, die von den Bergen rieselten, das Stockdunkel nur erhellt von Tausenden von Leuchtkäfern, die das Auge erst vollends irre machten. Dazu ein Geschrei von Affen, Papageien, Unken und Fröschen, dass wir oft nicht mehr zu warnende Stimme unseres Führers hören konnten, und endlich nicht zu vergessen, jeden Augenblick ein nasser Zweig oder einige Ranken die Beine, Hände und Gesicht peitschten. Da mein alter Spanier unverdrossen vorwärts trabte, so folgte ich mit der größten Zuversicht, und so kamen wir dann auch glücklich nach dem einzigen Hause, welches 10 Meilen in der Runde zu finden ist. Du kannst dir denken, dass man sich nach einer solchen Tour nach einem guten Lager sehnte. Aber leider wurden wir in jener Hütte nicht eingelassen, da sie von Leuten aller Art bereits voll war. Es blieb uns daher nichts anderes übrig, als unsere Hängematten, die man stets mit sich führt, vor dem Haus unter dem etwas vorstehenden Dache aufzuspannen. Hier schliefen wir, so gut es ging, bis zum Morgen. Die Sonne trocknete unsere halbnassen Kleider am folgenden Tage, den wir auf dem Ritt durch herrliche Waldungen zubrachten. Endlich trafen wir in Upata ein. Meinen Wunsch, die dortige goldreiche Gegend in Augenschein zu nehmen, erfüllte ich am dritten Tage und machte mich in Gesellschaft eines in Upata ansässigen Deutschen am vierten Tage wieder auf den Rückmarsch. Da wir diesmal besseres Wetter und noch bessere Pferde hatten, so gelang es uns, den Weg, den wir in 2 Tagen hingemacht, in 15 Stunden zurückzureiten, so dass ich am Montagmorgen, 25. Juli um 4 Uhr morgens wieder am Orinoco eintraf, wo ich mich sofort an Bord meines Schiffes verfügte und nun einen guten Schlaf hielt. Als ich erwachte, teilte mir der Kapitän zu meiner nicht geringen Verwunderung mit, dass er mit dem Laden der Ochsen noch nicht fertig sei und dass wir erst in 2 Tagen weiterreisen könnten. Ich beschloss daher sofort, diese Zeit noch zu einer anderen Tour zu benutzen, zu welcher ich nun den Rest des Tages meine Vorbereitungen machte. Ungefähr 3 Stunden oberhalb Puerto de las Tablas fällt nämlich der große Strom Caroni in den Orinoco. Dies ist ein Fluss, der kaum von Europäern gekannt. Selbst unsere größten Reisenden Humboldt und Schomburg haben ihn, soviel ich weiß, nicht besucht. Dieser Strom, dessen Quellen man ebenso wenig wie die des Orinoco kennt, hat kurz vor seinem Ausfluss einige große Katarakte, und wenn man in der Nacht seine Mündung passiert, so hört man tief aus den Wäldern den Donner seiner Wasserfälle tönen. Zu Lande ist die Reise nach den Katarakten kaum möglich, da man durch den dicksten Urwald muss. Ich mietete daher eine Kuriale, einen gehüllten Baumstamm, das Fahrzeug, dessen sich die Indianer gewöhnlich bedienen, und fuhr am Mittwoch, 27. Juli, von Tablas, den Orinoco hinauf, von 4 Indianern gerudert. Ein Mulatte saß am Steuer. Die Strömung des Orinoco vermeidend, blieben wir hart am Ufer und schossen dort verschiedene sehr schöne Vögel. Da die Indianer gut arbeiteten, so waren wir schon um 8 Uhr morgens am Ausfluss des Caroni und sahen sein schwarzes Wasser in den gelben Orinoco fließen. Von der Gewalt der noch sehr entfernten Katarakte kannst du dir eine Idee machen, wenn du hörst, dass die großen Schaumflocken dieser Wasserfälle bis hinab in den Orinoco gelangten. Dieses sah wunderlich genug aus. Nach den großen Regengüssen der letzten Zeit führte der Strom ungewöhnlich viel Wasser, und die meisten Schaumflocken flossen daher in mächtigen Zügen aus dem Caroni in den Orinoco. So, dass man in der Ferne einen Eisberg zu sehen meinte. Treibeis, wie im Dezember im Rhein und in der Elbe. Die blühenden und grünenden Tropenwälder an beiden Seiten der Flüsse erinnerten indes nur zu gut daran, dass dieses Schauspiel nicht im Norden sei. Durch Schaumflocken und Strudel arbeiteten wir nun mühsam weiter. Bald grunzte ein Alligator neben uns im Wasser, bald sah ein Wasserhund verwundert aus den Wellen. Große weiße Vögel, Garthas genannt, schossen mitunter über uns fort, und bisweilen ließen sich auch Affen am Ufer sehen. Je mehr die Sonne aber stieg, desto tiefer zogen sich die Tiere in das Bett des Flusses und in die Tiefe des Waldes zurück. Gegen Mittag erreichten wir endlich den ersten Wasserfall. Ehe wir an ihn heranruderten, machten wir zwischen einigen Felsen Halt und feierten ein großes Frühstück. Wir ließen dann unsere Kuriale sicher vor Anker gehen, und der Mulatte und ich nahmen dann unsere Gewehre, während die Indianer sich mit großen Messern bewaffneten. So drangen wir in den Wald, rechts und links das Gestrüpp niederhauend, Immer lauter brüllte der Katarakt, und nachdem wir vielleicht eine Stunde vorgedrungen, befanden wir uns endlich an der Stelle, wo der Fluss etwa 60 Fuß hoch hinabstürzte. Unsere Aussicht war umso schöner, da wir etwa 2/3 an der Höhe des Falles waren und daher gerade in die Tiefe blicken konnten, aus der sich der Staub des Wassers in einer mächtigen Säule erhob, welche im Sonnenglanz blitzte. Nachdem wir dies gesehen, ruderten wir quer durch den Strom und drangen nun die Strömung vermeidend und immerfort am Ufer bleibend zu dem zweiten Falle, welcher nicht in einem einzigen Stoße hinabstürzt, sondern in Hunderten kleiner Kaskaden niederfällt. Übrigens stürzt hier nicht die ganze Masse des Flusses, sondern nur ein Arm jener vielen Seitenströme hinab, welche etwas weiter hinauf wie lauter schneeweiße Lawinen aus dem grünen Walde brechen. Zwei dieser Arme, wie wunderbarerweise nach langen Umwegen gerade aufeinander losfließen und von zwei verschiedenen Richtungen in denselben Kessel brausen, mussten wir durchrudern, ein Kunststück, bei welchem sich die Geschicklichkeit der Indianer auf eine günstige Weise bewährte. Doch ich dehne meine Schilderung zu weit aus. Genug. Wir sahen an jenem Nachmittag etwa 15 Wasserfälle, deren Höhe zwischen 100 und 25 Fuß variieren mag. Es sollen davon weit mehr geben, aber der vorgerückte Tag machte uns ein längeres Verweilen unmöglich. Wir traten daher um 5 Uhr den Rückweg an und ruderten nun in die Mitte des Stromes, so dass wir von dem Strudel gefasst mit Blitzesschnelle den Caroni hinunterabfuhren und gegen 6 Uhr wieder im Orinoco eintrafen. Dieser Strom gleicht an manchen Stellen einem großen See, die waldigen Ufer verschwimmen in duftiger Ferne. Mit uns zogen Scharen großer Wasservögel, die den Tag über gefischt, heimwärts. Das heißt, sie zogen in den Wald hinein und verbargen sich zum Schlummer in dem düstern Gebüsch. Als die Abendröte an den Gipfeln der Wolken verblichen war, langten wir wieder bei unserem Schiff in Puerto de las Tablas an. Den folgenden Morgen lichteten wir die Anker und waren nach 3 Tagen in der See. Eine schlimme Reise, diese Tour zum Ausfluss des Orinoco bis nach Demerara. 60 Affen an Bord, verschiedene Schweine, einige Hunde, nur 6 Fuß Raum für den Kapitän und mich und auf diesem Raum noch eine offene Küche, deren Rauch uns stets in die Augen blies. Dabei die Sonne senkrecht über uns, die Sonne des 6. Breitengrades und kein Wind auf deinen halben Tag lang. Keine Kajüte an Bord, schlechtes Essen mit der grässlichen Hitze abwechselnd, fürchterliche Gewitter und Regengüsse und dann eine hohe See. In der Tat, unsere 5 Tage lange Reise vom Ausfluss des Orinoco bis nach Demerara war eine seltene Geduldsprobe. Glücklicherweise war mein Kapitän ein sehr artiger Mann, Italiener und aus Genua zu Hause. In dem schönen Georgetown, Demerara, erholte ich mich von diesen Strapazen in Gesellschaft einiger dort ansässiger Engländer, die ich durch Empfehlungen von Sir Robert Schomburg und Freilichrat kennenlernte. Da mein Plan, von Westindien nach Brasilien zu gehen, der mangelnden Kommunikationsmittel wegen unausführbar ist, so musste ich diese Tour einstweilen aufschieben. Ich ging daher am Dienstagabend, den 9. August, mit dem Royal Mail Steamer Medway von Demerara nach Saint-Thomas in See und legte denselben Weg zurück, den ich nach Demerara auf meiner Hinreise wählte. Am Donnerstagnachmittag waren wir in Barbados. Am Freitagmorgen hielten wir dann vor Santa Lucia. Mittags gingen wir in Martinique einen Augenblick ans Land. Abends sahen wir Dominica und passierten nachts Guadeloupe. Am Samstagmorgen waren wir vor Antigua und fuhren nachmittags zwischen den Inseln St. Kitts und Nevis durch. Bei sinkender Sonne erblickten wir noch St. Eustatius und die Insel Saba und waren Sonntagmorgen, heute, den 14. August, in Saint-Thomas. Auf der ganzen Tour hatten wir einen leisen Passatwind im Rücken, die See war spiegelglatt und unser Dampfer fuhr mit bewunderungswürdiger Schnelle. Es war eine herrliche Reise. Wenn die eine Insel am Horizonte verschwand, so tauchte schon die andere aus den Wellen empor. Santa Lucia, Martinique, Dominica mit ihren schwarzen, ausgebrannten Kratern und unten leuchtend von dem schönsten Grün. Die Wolken lagen auf den Häuptern dieser Berge wie auf großen Altären, die Luft ging rein und mild, die See kristallhell. Scharen großer Delfine, unserem Schiffe folgend und sich schaukelnd in den Wogen, welche die Räder unseres Dampfers in einer langen, leuchtenden Spur hinter uns ließen. So habe ich denn in einer unglaublich kurzen Zeit von 2 Monaten eine Reise gemacht, so groß und so schön, wie man sie nur auf dieser Erde machen kann. Ich durchfuhr 2 Meere, die Karibische See und den Atlantik. Ich sah die größten Ströme und die prächtigsten Berge und Wälder, welche die Riesenfaust der Natur geschaffen hat, zwischen dem 6. und 18. Breitengrade in der Region des ewigen Frühlings. Alle Mühseligkeiten sind nichts gegen die Erinnerung des Gesehenen. Aber man empfindet ein unwillkürliches Gefühl der Dankbarkeit, wenn man von einer solchen Reise gesund und wohl wieder nach Hause zurückkehrt. Wenn ich nun ferner gesund bleibe, so reise ich am 19. dieses Monats mit dem Steamer nach Cartagena und gehe den Magdalenenstrom hinauf ins Innere von Nahe Granada. Übermorgen erwarten wir den Steamer von Europa, der mir hoffentlich Nachrichten von dir bringt. Ich erhalte diese dann früher als den Brief, der nach Angostura reiste. Mit dem herzlichsten Gruße an alle daheim und mit dem Wunsche, dass du und all die unsrigen wohl sind, bleibe ich von Herzen dein Georg. Punkt. Für Karl habe ich eine große Kiste indianische Merkwürdigkeiten mit vom Orinoco gebracht. Tigerfelle, Bärenfelle, Hängematten, Bogen, Pfeile, Streitäxte, Geschirre, Nüsse, Schildkröten. Diese Kiste sende ich mit erster Gelegenheit nach Bremen oder Hamburg.